Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Auf geht's, Pockmas.
Er sagte ihnen, die Stunde ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn verherrlicht werden. Hört mir genau zu, ein Weizen in den Boden kommt und stirbt, kann keine Frucht bringen, sondern bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer sein Leben über alles liebt, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben vorbehaltlos für Gott einzusetzen, wird es für alle Ewigkeit erhalten. Wer mir dienen will, der soll mir auf diesem Weg folgen. Denn wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren.
Bravo. Dankeschön, Sammy. Das war sehr schön. Super. Halleluja. So, wir freuen uns auf das Wort, das der Heilige Geist für uns vorbereitet hat. Ich bin ganz sicher, dass das Wort vom Heiligen Geist ist. Er ist schließlich unser Lehrer, nicht ich. Er ist auch mein Lehrer und somit dein Lehrer. Der Heilige Geist ist unser aller Lehrer. Und er bestätigt das Wort in Erweisung des Geistes und der Kraft. Gott sagt, mein Wort ist Geist und Leben und erwarte, dass du geistliche Substanz empfängst heute Morgen. Erwarte das und sei gestärkt durch diese geistliche Substanz. Wir haben ja folgendes Thema begonnen, der Heilige Geist, Teil 1, die Frucht des Geistes. Das Allerwichtigste ist zunächst einmal, dass der Heilige Geist unser Wesen verändert, unseren Charakter verändert. Dass wir aus der alten, verderblichen Natur hinüberwechseln in die neue Schöpfung. Und das Problem ist, dass wir die Herausforderung haben, jeden Tag unsere alte Natur, den alten Reinhold, den alten Paul und den alten Max und Fritz und Hans und Susi und Rita, dass wir dieses alte Wesen überwinden, dass wir es in Christus gekreuzigt sehen. Und das ist so interessant, was der Sammy gerade gelesen hat. Ein Weizenkorn, wenn es nicht stirbt, kann es keine Frucht bringen. Tatsächlich, wir können nur richtig leben, wenn wir richtig gestorben sind. Sind wir mit Christus richtig gestorben? Erst dann können wir mit Christus richtig leben. Wer nicht richtig gestorben ist, der kann nicht richtig leben. Eine richtige Auferstehung gibt es nur nach dem richtigen Tod. Und wenn du die Auferstehungskraft für dich erleben möchtest, und das ist heute unser Thema, dann ist es wichtig, dass du das verstehst, dass Jesus nicht nur deine und meine Sünde ans Kreuz mitgenommen hat, sondern er hat dein Leben mitgenommen. Dein Selbst, dein Ich, dein Ego. Nicht nur deine Sünde. Wisst ihr, die Sünde, wenn der Leib der Sünde abgestorben ist, das ist wie durch eine Tür zu gehen. Und wir glauben dann, jetzt sind wir auf einem geistlichen Level, wo wir eigentlich ziemlich alles erreicht haben. Falsch, total falsch. Weil jetzt beginnt ein Weg, ein langer Weg, und der währt so lange, wie wir leben. Das heißt, das werden wir jetzt gleich erfahren. Und die erste Tätigkeit und Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist, dass er unser Wesen verändert. Könnt ihr euch erinnern? Die Frage, woran erkennen wir, dass der Heilige Geist wirksam ist? Woran erkennen wir es? An unserem Charakter. Hat der Heilige Geist unseren Charakter schon verändern können? Hat der Heilige Geist unser Wesen, unser Verhalten schon verändern können? Und heute geht es um die 8 Knospen der Liebe. Wir wissen, die Frucht des Geistes, es heißt Frucht. Warum? Weil es eigentlich die Liebe ist, und die Liebe bringt dann diese 8 Knospen: Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Aber deswegen nennt die Bibel Frucht und nicht Früchte, weil es ist eine Frucht der Liebe. Und die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wir müssen ganz ehrlich zugeben, Herr, wir haben keine Liebe. wenn wir deine Liebe nicht in unserem Herzen haben, wenn der Heilige Geist nicht deine Liebe in uns entfaltet, haben wir keine Liebe. Wir haben nur Lust als Menschen. Und die Lust sucht immer nur den eigenen Vorteil. Die Lust nimmt und rafft und wird doch immer ärmer. Ich habe festgestellt in meinem Leben, ein reicher Mann ist meistens ein armer Mann mit viel Geld. Man kann die Frucht des Geistes in folgende 8 Knospen der Liebe einteilen. Also bevor der Heilige Geist durch uns die 9 Gaben freisetzt, übrigens so wie er will und wann er will und durch wen er will. Nicht, dass jemand meint, es wäre jetzt für ihn reserviert, die Gaben der Heilungen oder so. Aber bevor der Heilige Geist in uns und durch uns das wirkt, als Stadt auf dem Berge, als Menschen des Lichtes, bevor er das tun kann, muss er erst unser Wesen, unseren Charakter verändern. Und drum steht die 9-fältige Frucht vor den Gaben des Heiligen Geistes. Die 9-fältige Frucht, Galater 5, 22. Und wir sagen, und wir haben erkannt, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, dass es eine Frucht der Liebe ist, die dann 8 Knospen der Liebe entfaltet. Freude ist die heitere Liebe, das Lächeln der Liebe. Friede ist die zuversichtliche Liebe. Geduld ist die gelassene Liebe. Freundlichkeit ist die rücksichtsvolle Liebe oder auch Liebe in kleinen Taten. Güte ist der Charakter der Liebe oder Liebe in Aktion. Güte ist so ein altmodisches Wort, das kennen wir eigentlich so gar nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch. Güte. Treue ist die Zuverlässigkeit der Liebe oder die Loyalität der Liebe. Sanftmut ist die anmutige Liebe. Und schließlich Selbstbeherrschung ist die überwindende Liebe. Also wir sehen, die Frucht des Geistes ist Liebe und diese Liebe treibt 8 Knospen. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das alles müssen wir zugeben, wir schaffen es nicht. Wir versagen immer und immer wieder. Aber je mehr der Heilige Geist in uns Raum gewinnt, je tiefer das Werk, das der Heilige Geist in unserem Geist tun kann, umso mehr wird die Frucht sich ausbilden. Umso mehr werden wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist eigentlich die Arbeit des Heiligen Geistes, dass er uns, unserem großen Vorbild Jesus, immer ähnlicher macht. Jeden Tag arbeitet er da an uns. Ja, jetzt gibt es 7 Liebesstile. Wir leben ja in einer Welt, in einer säkularen Welt, in einer gefallenen Welt, sagt die Bibel. Wir leben in einem Reich der Finsternis. Es ist wichtig, dass wir verstehen, das Evangelium vom Reich. Es gibt das Reich des Königs des Lichtes und es gibt das Reich des Königs der Finsternis. Wir haben 2 Reiche in dieser Welt. Das erklärt vieles. Wenn Menschen sagen, ja, an den Gott, an den du glaubst, wo ist er denn, wenn all dieses schreckliche Elend in unserer Welt passiert? Es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt das Evangelium des Reiches des Lichtes und des Reiches der Finsternis. Entweder ist Jesus mein geistlicher Herr oder Luzifer. Dazwischendrin gibt es keine Grauzone. Studier die Bibel für dich selber. Es gibt keine Grauzone. Entweder ist Jesus dein geistlicher Herr, deiner und meiner, oder Luzifer. Es gibt keine Unabhängigkeit. Wir sind nicht autark als Menschen. Wir müssen uns das immer wieder neu bewusst machen. Welchem Herrn folgen wir? Dem Herrn des Lichts oder dem Herrn der Finsternis? Jesus sagt, der Satan ist der Fürst dieser Welt. Und er ist der Fürst, Jesus ist der Fürst des Lebens. Er ist der Fürst des Todes, der Finsternis, des Schreckens, der Angst. Und Jesus ist der Fürst des Lichtes, der Freude und des Friedens und des Lebens. Und weil wir in einer gefallenen Welt leben, müssen wir uns mit dem, was diese Welt als Liebe bezeichnet, auseinandersetzen. Zunächst Eros. Die leidenschaftliche Liebe, hier steht die sexuelle Liebe im Vordergrund. Also wenn diese Welt, wenn wir diese Schlager hören und wird von Liebe gesungen, geht es eigentlich um 2 Dinge. In erster Linie um Eros, um Sex und in zweiter Sache dann um Philia von Philo aus dem griechischen Freund, ist die Liebe zwischen Freunden ein Gefühl der freundschaftlichen Verbundenheit. So, das ist der zweite Liebesstil. Der dritte Liebesstil ist Storge, freundschaftliche Liebe. Die Partner haben viele Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen und Gewohnheiten. Vielleicht kommt der Stalker daher, ich weiß es nicht, aber Storge ist der griechische Ausdruck für freundschaftliche Liebe. Also alle diese Liebesstile kennt diese Welt, damit ist diese Welt vertraut. Das ist für diese Welt selbstverständlich und ganz normal. Mania, besitzergreifende Liebe, eifersüchtige Liebe, emotionale Höhen und Tiefen wechseln einander ab, die Partnerbeziehung bestimmt alles. Angst um die Treue des Partners taucht immer wieder auf, Eifersucht ist ein großes Thema. Manisch, glaube ich, kommt daher, kann man sich gut vorstellen, könnte man daherleiten. Mania, besitzergreifende, eifersüchtige Liebe. Ihr wisst ja, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Schließlich kommt das Luder, Ludus, spielerische Liebe, freie Liebe, ohne Treue, mit Affären und mehreren Liebesbeziehungen parallel. Wir merken nichts Neues unter der Sonne. Das haben die vor tausenden von Jahren schon festgestellt. Alles im griechischen Urtext. Aber es geht weiter, Gott sei Dank bleiben wir da nicht stehen. Es gibt dann noch sechstens Pragma, die pragmatische Liebe. Die Partner kommen und bleiben zusammen, weil es für beide vorteilhaft ist. Bei der Partnerwahl stehen Gemeinsamkeiten der Lebensplanung, Vernunft im Vordergrund. Also das ist, wenn welche wegen der Versorgung, dem Geld heiraten dann. Oder so. Also ich glaube, wir sind alle vertraut. Aber jetzt kommt etwas, was wir Menschen nicht haben und ohne Gott auch nicht kennen. Jetzt kommt die Agape. Bedeutet aufopfernde Liebe, altruistische Liebe. Die Partner sind bereit, sich füreinander aufzuopfern. Das Wohl des Partners steht im Vordergrund. Diese Agape-Liebe kann der Mensch aus sich heraus nicht entwickeln. Wir können den Humanismus pflegen und kultivieren, aber tatsächlich zeigt der Humanismus dann doch seine hässliche Fratze, wenn wir die Abtreibungszahlen sehen, das alles unter dem Namen Humanismus geschieht. Der Humanismus ist einfach falsch. Der Humanismus ist genauso wie der Kommunismus eine gute menschliche Idee, funktioniert nur nicht, weil ein Schwein kannst du waschen, das ist wieder ein Schwein, das schmeißt in den nächsten Dreck. Sulinei. Das ist alles, was passiert. Reparatur hilft hier nichts, da gibt es nichts zu reparieren. Unser altes Wesen ist versaut. Durch die Sünde ist es versaut. Es gibt nur eines, Neuwerdung. Und Jesus sagt zum Nikodemus in der Nacht, wo er sich zu ihm schleicht, damit seine Kollegen ihn nicht erwischen dabei und aus der Synagoge schmeißen. Jesus sagt in dieser Nacht zu Nikodemus: Nikodemus, was vom Fleisch ist, das ist Fleisch. Damit ist alles geschwätzt auf Schwäbisch, damit ist alles geschwätzt. Was vom Fleisch ist, das ist Fleisch. Und du kannst das Fleisch nicht reparieren. Weißt du was? Weißt du was, was du mit dem Fleisch machen kannst? Du kannst es nur ans Kreuz bringen. Es muss sterben. Es gibt keinen Weg. Du kannst das Fleisch nicht reparieren.
Deswegen haben wir hier so viele Banden.
Übrigens, 400 Jahre alte Balken, ist das nicht herrlich? Ich muss gerade schauen, ob das geht. Ja, das geht wunderbar. 400 Jahre alt, diese Balken, das ist doch wirklich toll. Das Entscheidende bei der Liebe ist nicht Eros wie in der Ehebeziehung, auch nicht Philia wie die freundschaftliche Liebe oder Storge, wie es im Griechischen heißt, die familiäre Liebe, sondern vielmehr geht es um Agape, eine Liebe, die göttliche Liebe, eine selbstlose, dienende, übernatürliche Liebe, eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist und frei gibt, ohne etwas zu erwarten. Ich glaube, ich habe es beim vorletzten Mal gesagt, du und ich, wenn wir Jesus gewesen wären, dann hätten wir gesagt, okay, Vater, ich gehe ans Kreuz, um diese Menschen zu retten. Aber dann lass mich vorher mit denen einen Vertrag machen, dass die mir zusichern durch Unterschrift, wenn ich jetzt ans Kreuz gehe, dass die nachher das anerkennen und mir nachfolgen. Nein, Jesus hat es nicht gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Oliver, du vielleicht auch. Als allererstes. Wer unterschreibt? Herr, da unterschreibt keiner. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich meine, wo Jesus dann auf dem Esel nach Jerusalem reingeritten ist. Hosianna haben die Menschen schon. Jetzt kommt der König, der das Reich Davids wieder aufrichtet. Und eigentlich hätte man sagen müssen, hey, so viel Zuspruch, so viel Lobeshymnen, Herr, ist es wirklich noch nötig, dass du noch ans Kreuz gehst? Schau mal, Herr, du kannst doch dein Reich jetzt aufrichten. Die rennen doch dir alle nach, sogar die Kinder im Tempel haben geschrien. Aber nein, Jesus hat gewusst, das, was der Sammy gerade gelesen hat, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, kann es keine Frucht bringen. Verstehen wir, du und ich, wir müssen sterben. Unser altes Wesen muss sterben. Das ist von Grund auf verdorben. Und wenn es nicht stirbt, dann kann es keine Frucht bringen. Entweder ist das Leben Gottes in uns oder unser altes Wesen ist in uns. Und wenn unser altes Wesen in uns ist, und wir werden gleich noch differenzieren zwischen Leib und Seele, was die Bibel Fleisch nennt. Das Fleisch zu kreuzigen, das ist eigentlich easy. Das schaffen wir alle relativ schnell. Aber dann beginnt die Herausforderung. Das Fleisch zu kreuzigen ist, du gehst durch diese Tür durch. Du hörst auf zu huren, zu lügen und zu betrügen. Das schaffst du. Aber das schafft auch die Kraft deiner Seele. Da brauchst du noch nicht unbedingt den Heiligen Geist. Und das ist das Problem. Dass wir jetzt seelisch werden, dass wir gut Menschen werden und aus unserer eigenen Kraft Bibel lesen, dass wir mehr Bücher studieren als beten. Verstehen wir das? Das ist der Unterschied, wo unsere Seele die Leistung bringt und wo der Geist Gottes sich zurückzieht und sagt, okay, dann mach. Wenn wir mehr Bücher lesen als beten, dann wissen wir, wo wir stehen mit unserem Selbst, mit unserem Ego, mit unserem alten Leben. Dann ist es noch nicht gestorben. Wir müssen erkennen, dass auch unsere seelischen Fähigkeiten nicht ausreichen aus der Perspektive Gottes. Und Gott möchte uns ein neues Leben geben. Gott möchte, dass auch unsere Seele, unser Selbst stirbt. Und das ist ein täglicher Prozess. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das erkennen. Das ist eine tägliche Herausforderung. Wir können so religiös werden, wenn unser Fleisch jetzt beginnt, Gottes Werke zu tun. Das ist Religiosität. Das kann Gott nicht annehmen. So schön, wie es ausschaut nach außen. Es ist Religiosität, es ist aus unserer Kraft. Weil die Kraft unseres Lebens kommt aus unserer Seele. Und der Leib ist nur derjenige, der es nachher ausführt. Aber die Konzernzentrale, die Schaltzentrale ist unsere Seele, Wille, Gefühl und Verstand. Die Emotionen, die Vernunft und die Entscheidungen. Dort kommt die Kraft her. Und das ist jetzt die eigentliche Herausforderung. Wenn das nicht stirbt, wenn der Heilige Geist nicht wirklich die Werke wirkt, wenn wir nicht in der Kraft des Heiligen Geistes, Herr, öffne mir die Augen für das Geheimnis in deinem Wort, wenn wir nicht in der Kraft und Weisheit des Heiligen Geistes die Bibel lesen, sondern aus unserem Verstand verstehen wir, was das bedeutet, dann haben wir nach wie vor ein Problem. Dann sind wir nicht geistlich, dann sind wir nach wie vor fleischlich. Wir haben zwar den Leib der Sünde getötet, aber unser altes Ich regiert. Unsere Seele ist diejenige, die alles bewirkt. Und dann können wir seelisch für den Herrn tätig sein. Und ich bete, Herr, bitte hilf mir, dass alles, was ich tue, dass es von dir kommt, dass es dein Auftrag ist. Dass wir nicht nur sagen, Herr, da bist du beeindruckt, was ich alles für dich tue. Gell? Da schaust, Herr. Hä? Das ist unser seelisches Bemühen und wir wollen dann Anerkennung und wir suchen unsere eigene Ehre. Und das ist das eigentliche Gefährliche. Was ist das wirkliche Motiv? Wir wollen unsere Ehre vor Menschen und vor Gott. Und Gott sagt, er muss sich abwenden, er schaut weg. Er sagt, das ist nicht aus mir gewirkt, das ist Sünde, das ist Religiosität. Das ist Heuchelei. Du tust es nicht in meinem Auftrag. Gehört, Herr, das muss dein und mein Gebet sein. Herr, lass mich, was ich tue, lass es dein Auftrag sein. Wir können den Herrn nicht beeindrucken mit unseren Aktivitäten.
Wenn ich das als kurzes Zeugnis geben darf, was mir vor einigen Jahren passiert ist, als ich neu
zu erkennen, was sind die Werke des Herrn, was ist der Auftrag meines Herrn. Und ich möchte das in deiner Kraft. Und ich bitte den Heiligen Geist,
dass er mit zwei Kollegen abends ins Gespräch gekommen am Tisch.
Frucht bringt.
Der eine war Muslim.
Das ist in der Weisung des Geistes und der Kraft. Sonst war es eine schöne Unterhaltungsshow
heute
Vormittag. Sonst hat es nicht
bei uns bewirkt.
Und dann kriege ich noch die Ehre.
ich würde mal sagen, und Philosoph. Das wäre
wirklich fatal, weil er muss die Ehre geben.
Vom griechischen
und er soll das Werk in unserem Herzen tun, in deinem und meinem Herzen.
Dieser Kollege,
und wenn er es nicht tut, ist nichts getan, ist es Show, ist es Hollywood.
Ich kam vom Parkhaus und sind wir gemeinsam die Tür rein. Und ich habe noch meine Stöpsel drin gehabt, weil ich immer auf dem Rollerfahren Predigt höre, in der Regel, früh. Und dann fragt er mich, was hörst denn du so für Musik? Habe ich gesagt, ich höre keine Musik, ich höre Wort Gottes. Ach, sagt er, du bist ja so religiös. Dann habe ich gesagt, ich hoffe nicht, dass ich religiös bin. Ich glaube an die Wahrheit. Und die hat einen Namen, der heißt Jesus Christus. Und in dem Moment ging die Bombe hoch im Aufzug. Dieser freundliche, liebe Kollege sagt, das ist Intoleranz. Intoleranz. Du grenzt ja damit alles andere aus. Und das ist genau, das, ich habe gemerkt, da hat mich dieser liebevolle, wirklich hilfreiche Kollege, der immer da ist und so, plötzlich angefahren und da kam ein anderer Geist aus dem raus, nämlich der Geist, der in ihm war, der Geist dieser Welt. Und das ist der griechische Geist, der mir dann hart angegriffen hat, wenn ich gesagt habe, ich bin nicht religiös, ich glaube an die Wahrheit. Weil die Wahrheit lässt nichts anderes mehr zu. Und dann bist du intolerant. Und das wird die Anklage gegen uns Christen am Ende der Zeit sein. Die Hauptanklage, dass wir intolerant sind. Weil wir lieben.
Ganz kurz dazu ein Vers, den ich vorhin gelesen habe, der mich da wirklich bewegt, dieses, wie Menschen, also unsere eigene Sicht, wie wir Christen uns sehen und wie die Menschen Christen sehen, ja. So nach dem Motto, wir sind intolerant, wir haben es ja drauf, wir sind die besseren Menschen, wie man vielleicht, ich weiß nicht, ob das dazu passt, habe ich einen Vers gelesen und da heißt es, wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen prahlen und dadurch Kränkungen und Neid hervorrufen. So, wenn wir also religiös sind, also diese Typen, ich sage jetzt mal religiös, so dieses, wir haben es ja drauf, wir wissen die Wahrheit und ihr nicht. Ja? Und da heißt es hier, wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen prahlen, denn dadurch kommen Kränkungen und Neid hervor. Genau diese Reaktion, ihr seid ihr intolerant, ihr grenzt alle anderen aus. Sondern wie sollen wir reagieren? Einfach mit Liebe. Einfach mit Liebe. Ja? Wir haben keine Vorzüge. Keinen Strich. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist Jesus. Ansonsten nichts anderes. Aber an der Liebe wird uns die Welt erkennen. Und da können wir nur mit Liebe agieren und auch wirklich demütig sein und sagen, wir sind kein Strich besser. Ja, wir sind nicht religiös, wir sind nicht die, die es drauf haben, sondern wir sind einfach die, die Jesus kennen und dafür ein Zeugnis sein.
Genau diese Reaktion, ihr seid ihr intolerant, ihr grenzt alle anderen aus. Sondern wie sollen wir reagieren? Einfach mit Liebe. Einfach mit Liebe. Ja? Wir haben keine Vorzüge. Keinen Strich. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist Jesus. Ansonsten nichts anderes. Aber an der Liebe wird uns die Welt erkennen. Und da können wir nur mit Liebe agieren und auch wirklich demütig sein und sagen, wir sind kein Strich besser. Ja, wir sind nicht religiös, wir sind nicht die, die es drauf haben, sondern wir sind einfach die, die Jesus kennen.
Amen, danke Oliver. So, Liebe ist ein Verhalten. Liebe ist keine Einstellung. Ich möchte einfach so nebenbei, weil es mir gerade einfällt, Frage, ist der Himmel ein Ort oder ein Zustand? Ich beantworte es jetzt nicht, aber ich frage dich, ist der Himmel ein Ort oder ein Zustand? Aber Liebe ist keine Einstellung. Liebe ist ein Verhalten. Ich möchte es auch gleich beweisen. Ein Wort in Liebe ausgesprochen ist gut und tut gut, aber entscheidend ist unser Handeln. Wisst ihr was, wenn wir religiös sind, dass wir aus unserer seelischen Kraft das Werk des Herrn tun wollen, dann gibt's immer Probleme. Dann suchen wir unsere Ehre und was passiert dann, wenn der andere uns konfrontiert und sagt, komm, behalte deine Weisheiten für dich, dann sind wir tief verletzt und es geht uns schlecht. Aber wenn wir wissen, der Heilige Geist hat das getan und es geht um seine Ehre, was kann dann ich verletzt sein? Dann kann ich höchstens nachher sagen, Herr, hast gehört, was der gesagt hat, sei ihm gnädig und barmherzig. Ich segne ihn, Herr, dass er die Wahrheit erkennt. Das heißt, du merkst sofort, wenn du aus deiner Seele heraus agierst, dann hast du solche Höhen, Halleluja, und zu Tode betrübt solche Tiefen. Wenn das noch der Fall ist, bist du noch ein sehr seelischer, fleischlicher Mensch. Wenn der Heilige Geist alles durch uns wirkt, dann kann ich nicht frustriert sein. Dann kann ich nur sagen, Heiliger Geist, sei diesem gnädig. Im 1. Johannes 3, 18, deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und aller Aufrichtigkeit. Interessant ist, dass hier der Johannes nicht sagt, lasst uns einander lieben, nicht nur mit leeren Worten. Er sagt nicht mit leeren Worten. Nicht nur mit leeren Worten sagt er nicht, sondern nicht mit leeren Worten. Drum sage ich, Liebe ist ein Verhalten. Wisst ihr, was der Schlüssel zum Herzen der Menschen ist? Niemals unser Bibelwissen, unsere theologische Einsicht, immer unsere Liebe. Und wir haben keine Liebe. Heiliger Geist, du bist die Liebe. Und wenn du nicht durch mich fließt wie Ströme lebendigen Wassers, dann kann ich nichts geben. Dann kann ich nur Besserwisserei und Diskussion betreiben. Wir brauchen den Geist Gottes. Lasst uns nicht lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Es geht los bei dir und bei mir. Sagst du Gott Danke, wenn du aufstehst und schaust dann dein Ehepartner an und vielleicht sind 30 Jahre vergangen, sagst, der schaut aber heute ganz anders aus als damals. Sagst du dann, danke Vater, dass das meine Frau ist und dass du die genau für mich ausgesucht hast. Danke dafür. Und versuch nicht, dass deine Frau eine bessere Frau oder dein Mann ein besserer Mann ist für dich, sondern sei du ihr ein besserer Mann, sei du ihm eine bessere Frau. Das ist das Einzige, was geht. Alles andere geht nicht. So, jetzt lass uns mal die fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht machen wir, wenn wir genügend Jugend haben, Jugendliche haben, vielleicht machen wir mal so einen Workshop, die fünf Sprachen der Liebe. Interessant ist, dass jeder von uns spricht eine dieser Sprachen der Liebe. Und ich bin gespannt, worin du dich erkennst, welche Liebessprache die deinige ist. Da gibt's diesen Gary Chapman, der hat in seinem Buch Die fünf Sprachen der Liebe erläutert, dass wir fünf Liebessprachen als Menschen sprechen. Auch wenn das Konzept jetzt so pragmatisch nicht in der Bibel zu finden ist, basiert es trotzdem auf christlichen Werten und ist zu unserer Selbsterkenntnis ganz hilfreich. Die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Wenn du Lob und Anerkennung möchtest, dann ist das deine Liebessprache. Dann wirst du das erwarten und wirst es auch anderen aus Liebe zusprechen. Du wirst sagen, hey, liebe Susi, du hast das Frühstück so wunderbar hergerichtet, mit Kerzenlicht jetzt im Advents, in der Adventszeit. Super, das war einfach schön. Und weil das ist deine Sprache der Liebe, aber vielleicht hat die Susi eine ganz andere Sprache der Liebe und du bist so begeistert, weil du deine Susi so gelobt hast und die hat eigentlich gar nicht das wirklich empfangen, weil sie hat eine andere Liebessprache. Schauen wir mal, welche das es noch gibt. Zweisamkeit. Die Susi wird sie denken, wenn das ihre Liebessprache ist, ja, wenn es ihm so gefallen hat, warum rennt er jetzt sofort an den Computer? Sie möchte, dass er jetzt ein bisschen mehr Zeit hat. Das wäre ihre Sprache der Liebe. Zweisamkeit. Aber er sagt, jetzt verstehe ich gar nicht, warum die gar nicht so hoch erfreut ist. Ich habe doch ein dickes Lob gemacht. Aber sie sagt, eigentlich hätte ich mir jetzt gewünscht, dass er mehr Zeit hätte für mich. Verstehen wir, was das bedeutet im Unterschied? Das dritte ist Geschenke. Jemand sagt, Mensch, wenn jemand mich liebt, erwarte ich ein Geschenk. Und er gibt jemandem ein Geschenk. Und er freut sich gar nicht so, wie er sich freuen würde. Und er denkt sich, was ist jetzt los? So ein undankbares Wesen. Aber vielleicht wäre Lob und Anerkennung die Sprache von diesem Menschen gewesen. Und das Geschenk, das war eigentlich gar nicht das, was ihn wirklich anspricht. Dann gibt es viertens Hilfsbereitschaft, dass wir bereit sind, jemandem zu helfen. Vielleicht sagt sie, ja, jetzt hat er schön gelobt, das Frühstück, aber dass man beim Abspülen helfen würde, das kommt ihm nicht in den Sinn. Und beide sind frustriert. Er sagt, jetzt habe ich so ein dickes Lob gegeben. Und sie ist gar nicht so erfreut. Und das fünfte schließlich ist Zärtlichkeit. Ist deine Liebessprache die Zärtlichkeit? Und vielleicht ist es die Liebessprache von dem anderen gar nicht so. Und dann gibt es auch wieder Frustration. Und verstehen wir? Das ist so der Punkt. Und vielleicht machen wir da mal so einen Workshop, die fünf Sprachen der Liebe. weil da steckt unglaublich viel Substanz dahinter, hinter dieser Geschichte. So, wir kommen zur Liebe. Wir wissen ja, die neunfältige Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Und wir kommen zur ersten Frucht. Wir werden nicht weiterkommen heute. Ich habe zwar Freude und Frieden noch vorbereitet, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Aber die Liebe werden wir schaffen. Bei der Liebe, die als Frucht in unserem Geist durch die Anwesenheit und Wirkung des Heiligen Geistes entwickelt wird, das muss uns klar sein, nur wenn der Heilige Geist in uns Raum gewinnt, nur wenn wir gefüllt sind, voll Geistes sind, kann die Liebe Gottes, diese Agape-Liebe, sich wirklich entwickeln. Hier handelt es sich nämlich um die göttliche Liebe, die Agape. Von ihr heißt es, dass in unser Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Also das ist interessant, wenn wir 1. Korinther 12 lesen. Dann differenziert der Paulus ganz deutlich zwischen der neunfältigen Frucht, strebet nach der Liebe, und dann bringt er die neun Gaben des Heiligen Geistes. Und doch, wo der Paulus das unterscheidet und sagt, das eine ist Frucht, die muss sich in dir entwickeln, dein Wesen, dein Charakter muss sich verändern. Das andere ist dann, wie ich durch dich wirke zum Nutzen der Gemeinde und zum Nutzen anderer Menschen. Paulus unterscheidet das ganz klar, er sagt, das da ist keine Gabe in dem Sinne, es muss sich als Frucht entwickeln. Und das andere sind Gaben punktuell, die gebe ich dir, wie ich will. Was ist die beste Gabe? Ja, diejenigen, die gerade gebraucht wird. In dem Moment ist das die beste. Und doch ist es so, dass diese neunfältige Frucht wieder doch eine Gabe ist von Gott, weil die Liebe ist von Gott durch den Heiligen Geist in mein Herz ausgegossen. Und da entwickelt sie jetzt diesen Charakter. Also es ist doch wieder eine Gabe. Das, was der Oliver vorhin gesagt hat, das bewahrheitet sich hier wieder. Es ist doch wieder eine Gabe. Wir können das aus uns heraus auch wieder nicht entwickeln. Aber das macht uns demütig. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bist du schon sanftmütig und von Herzen demütig? Bist du schon in sein Image umgewandelt? Oder suchst du noch deine Ehre? Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn wir nun nachfolgend die Liebe und die Auswirkungen der Liebe miteinander studieren, ist es wichtig zu wissen, dass diese Liebe in unser Herz ausgegossen ist, nicht in unsere Seele. Wir wissen, der Mensch ist ein dreiteiliges Wesen. Er ist ein Geist, er besitzt eine Seele und wohnt in einem Körper. Und der Körper bringt alles zum Ausdruck, in die physische Welt hinein. Und unser Geist ist gestorben, ist getrennt von Gott, also regiert die Seele. Und nach welchen Aspekten regiert die Seele? Nach den Anforderungen des Körpers. Der Körper ist Knochen, Fleisch und Blut. Und dann kommt was? Sinne und Triebe. Sinne, Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten. Und die Triebe. Allen voran der Sexualtrieb, der Machttrieb und so weiter. Das heißt, wenn wir von Gottes Geist nicht neues Leben in unserem Geist empfangen haben, dann sind wir Fleischköpfe, dann regiert unser Fleisch. Der Körper, also alles möchte in unserer Seele, in unserem Sein, in unserem Wesen, alles möchte an die Willensfunktion heran. Der Teufel, das Reich der Finsternis, von unten sozusagen über die Sinne und Triebe. Und Gott, jetzt, wenn wir neu geboren sind, durch den Geist, den Heiligen Geist in unserem Geist, über die Willensfunktion und dann den Körper als Ausdrucksform. Verstehen wir diese? Es geht immer um unsere Willensfunktion, weil unser freier Wille ist das Entscheidende. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Diese Liebe Gottes in uns hat die Kraft, unseren Charakter zu verändern, wenn wir es denn zulassen. Wir können das ablehnen. Und all die anderen Charaktereigenschaften wie Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit in unserem Leben entwickeln und durch unser Verhalten zum Ausdruck bringen. Also der Geist möchte die Seele erneuern und in der Seele ist die Entschlusskraft, die Emotionen und die Vernunft, die wiederum drückt sich aus durch den Körper. Ist das ein bisschen viel heute? Oder geht's noch? So wie Jesus nach der Taufe im Jordan mit Heiligem Geist erfüllt wurde, haben auch wir den gleichen Heiligen Geist in uns, wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, von neuem geboren worden. Es gibt nichts zu reparieren. Darf ich es nochmal sagen? Was vom Fleisch ist, das ist Fleisch. Und es wird auf ewig so bleiben. Und das Fleisch bringt nichts Gutes hervor. Wir können nur eines tun, kreuzigen. Es muss sterben. Nicht mehr lebe ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr lebe ich. Lebst du noch? Regiert deine Seele noch? Oder hat der Heilige Geist schon den Durchgriff? Wer regiert bei dir? Und das ist das Entscheidende. Und wenn wir wirklich geistlich sein wollen, und ich strebe nach, ich hoffe, du auch, ich möchte jeden Tag geistlich ein Stück wachsen, ich möchte jeden Tag mehr in die geistliche Dimension, weil das ist eine faszinierende Dimension. Aber wir schaffen es nicht. Wenn unsere Seele die Dominanz hat, wenn wir den Heiligen Geist in die Ecke drängen und unser humanistischer Geist in der Seele sich durchsetzt. Wenn wir Gott beeindrucken wollen mit unseren guten Taten, wenn der Herr den Auftrag nicht gegeben hat, vergiss es. Es ist vor Gott nichts und nichts wert. Gar nichts. Befriedigt nur dein Ego. Vergiss es. Es ist hart, was ich sage. Aber es ist die Wahrheit. Und ich glaube, du und ich, wir erkennen es. Der Heilige Geist wird es in deinem Herzen bestätigen. Es ist die Wahrheit. Das ist Religiosität und es ist dem Herrn ein Gräuel. Das ganze religiöse Fleisch ist zu nichts Nütze, als nur zu deiner eigenen Ehre. Und das ist verwerflich aus Gottes Sicht. Gott ist barmherzig mit uns. Er verdammt dich und mich nicht. Aber er möchte, dass wir jeden Tag eine neue Entscheidung treffen. Herr, mein altes Wesen ist mit dir gekreuzigt. Ich bringe es ans Kreuz. Und Heiliger Geist, wirke du in mir, was der Herr möchte. Und der Oliver hat es vorhin auch gesagt. Alles, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Verstehen wir? Kolosser 3, 23. Alles, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Wenn du es für den Reinhold tust oder für die Gemeinde, du wirst frustriert werden. Wenn du es nicht für den Herrn tust, wirst du frustriert werden. Ich werde dich enttäuschen und wir werden dich enttäuschen. Tu es für ihn und erhalte von ihm deinen Lohn. Somit ist die Liebe, die Agape-Liebe und damit die göttliche Liebe zunächst tatsächlich auch eine Gabe. Diese Liebe in uns wird Frucht in unserem Geist entwickeln. Wenn wir unserem Widerstand aufgeben, unsere Seele ist enorm stark. Unser Charakter ist ausgeprägt, je nachdem, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre. Je nachdem. Und das ist eine starke Kraft. Die hat bisher die Kraft unseres Lebens gegeben. Ohne Gott war die Seele die Kraft unseres Lebens. Aber jetzt möchte der Heilige Geist die Kraft unseres Lebens sein. Das heißt, wir müssen unsere eigene Kraft aufgeben. Die Frucht wird in unserem Geist sich entwickeln, diese Liebe wachsen und schließlich aus uns herausfließen wie Ströme lebendigen Wassers, sodass wir in der Lage sind, diese göttliche Liebe durch unser Leben zum Ausdruck zu bringen, ja, weiterzugeben. Und wenn du heute Nachmittag versagst, kein Problem, gib's zu und sag, Herr, Mist, ich hab daneben gehauen, vergib mir, Herr. Heiliger Geist, ich möchte dir Raum geben, ich möchte voll Geistes werden. Und wenn du sagst, wie geht das, kannst du bei unserer Medienseite dir die Medien runterladen, PDF oder auch MP3 oder lies Epheser 4. Da sagt der Paulus ganz eindeutig, was ist die Voraussetzung, um voll Geistes zu werden. Und das brauchen wir. Schließlich wird diese Liebe auch in unserem gesamten Charakter formen und all die anderen 8 Ausprägungen der Frucht des Geistes wirksam werden lassen. Ist schon Freude da, Freundlichkeit, ist schon Güte da und all diese Dinge. Hat der Heilige Geist schon Gelegenheit gehabt, uns mehr und mehr in das Bild unseres großen Vorbildes Jesus umzugestalten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Begegnung des auferstandenen Herrn mit seinen Jüngern. Du liest es in Johannesevangelium, insbesondere mit dem gedemütigten Petrus, der ihn ja 3-mal verleugnet hatte. Also Oliver, du kennst meine Botschaft eigentlich nicht, gell? Wie gibt es das, dass du da auf diesen Sachen Bezug nimmst? Also schon wieder der Heilige Geist tätig gewesen. Der Petrus, der war ein Mann des Wortes. Er war immer ganz schnell dabei. Manches Mal hat er erst geredet und dann gedacht. Manches Mal. Und er sagt zu Jesus, wo Jesus sagt, er wird jetzt nach Jerusalem gehen, wird dort gekreuzigt werden und so weiter. Und ihr werdet mich alle verlassen. Sagt Petrus, ich kenne die, die hauen alle ab, aber ich nicht, Herr. Und Jesus sagt, komm, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Was ist das für, was ist das für eine harte Wirklichkeit? Die harte Wirklichkeit, Herr, ich hab's nicht drauf. Herr, ich packe es nicht. Da hat er es noch nicht geglaubt, aber dann ist passiert. Und jetzt begegnet Jesus diesen Jüngern. Und wenn du das vorher liest, ist es so, dass der Petrus zu seinen Kumpel gesagt hat, komm, Jesus ist gestorben am Kreuz. Alle ihre Perspektiven, das, was sie wollten, jetzt sind wir hier die Musketiere des Königs, wir richten jetzt das Reich Davids wieder auf in Jerusalem. Und was war? Gekreuzigt, elend gestorben. Und die waren fertig, die Jünger, die waren fertig. Alle ihre Hoffnung im natürlichen Bereich war weg. Und der Petrus sagt, wenn du ein paar Verse vorher liest, vor Johannes 21, 15, liest vorher, sagt er, komm, geh mal fischen. Ich gehe jetzt fischen. Wer geht mit? Ja, komm, wir gingen mit. Alles ist aus, vorbei. Alle, unsere Hoffnung ist weg, alles. Komm, Petrus, lass uns alles vergessen, gehen wir fischen. Machen wir unser altes Geschäft wieder. Wenn du liest, dann hat Jesus ja den Petrus von den Booten und den Netzen weg. Und er sagt, ich zeige dir, wie du Menschen fischen sollst. Und jetzt waren es beim Fischen. Und dann passiert Folgendes, die ganze Nacht fangen sie nichts. Du wirst feststellen, wenn du Jesus dein Leben übergibst und dann deine Seele wieder Eigendynamik entwickelt, wirst du feststellen, es ist kein Segen drauf. Du wirst nichts fangen in der Nacht. Die haben nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Dann sagen die, nein, wir haben nichts gefangen. Dann sagt er, werft das Netz zur rechten Haus. In der Früh, wo niemand einen Fisch fangen kann. Und das Netz war mit 153 großen Fischen voll. Und haben sie gemerkt, das ist der Herr. Das ist so unnatürlich, übernatürlich, das ist der Herr. Und der Petrus, nackt bei der Arbeit, zieht sich schnell das Obergewand an und rennt übers Wasser wahrscheinlich. Übers Wasser gerannt und 100 Meter waren sie noch entfernt. Und dann sagt Jesus, hat schon Fische gebraten, gegrillt, hat schon Holzfeuer gehabt und gesagt, komm, bringst du was von den neuen Fischen her? Und die haben begriffen, Mensch, wenn der Herr seinen Segen nicht gibt, ist alles menschliche Streben nichts, bringt nichts. Und als sie gefrühstückt haben, das ist jetzt die Situation, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Verstehen wir, da sind manche Übersetzer, haben gemeint, der Herr meint die anderen Jünger. Aber was Jesus wirklich gemeint hat, diese, die Fische, die es gerade gefangen haben. Liebst du mich mehr als diese? Diese Fische, dein Business, deinen Beruf, liebst du mich mehr als deinen Beruf? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Es geht weiter. Wieder spricht er zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und hier ist was Interessantes drin, was wir normalerweise so nicht erkennen. Nämlich in diesen Versen 15 bis 17 verwendet der Herr zwei verschiedene griechische Zeitwörter für lieben. Nämlich agapao, tieflieben, göttliche Liebe und philio. Wir wissen mittlerweile damit umzugehen. Wir haben die Liebesstile kennengelernt, die sieben Liebesstile. Agapao, sagt der Herr, und der Petrus sagt immer, wenn er sagt, Jesus sagt, liebst du mich, agapao, und er sagt, Herr, philio. Er weiß genau, dass er versagt hat, er kennt genau, dass er schwach ist. Und er sagt, nein, Herr, ich kann dich mit dieser Agape nicht lieben. Philio ist meine Liebe, die Liebe zu einem Freund. Er erkennt es. Und in den ersten beiden Fragen an Petrus, hast du mich lieb, gebraucht der Herr agapao. Aber Petrus, der sich an die drei Verleugnungen des Herrn erinnert und sich jetzt auch seiner eigenen Schwachheit bewusst ist, wagt nicht mit so einem starken Wort wie agapao zu antworten. Stattdessen gebraucht er in seiner Antwort philio. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, philio. Und beim dritten Mal fragt der Herr dann, ist er gnädig und gebraucht das schwächere Wort philio. Petrus, philio me, liebst du mich mit dieser philio, dieser Freundschaftsliebe? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt es, dass ich dich damit liebe. Diese Agape, die göttliche Liebe, können wir aus uns selbst heraus nicht entwickeln. Das kann nur Gott durch seinen Heiligen Geist in uns tun. Und das ist wichtig, dass wir das heute mitnehmen und sagen, Gott, ich möchte Raum geben deinem Geist in mir, dass dein Geist in mir diese Agape entwickeln kann. Dass ich aufhöre, aus meiner eigenen seelischen Kraft dein Werk zu tun. Aus meiner seelischen Kraft, den Menschen zu lieben. Du wirst versagen. Wir versagen. Wenn die Liebe Gottes uns nicht hilft, können wir nicht wirklich lieben. Der Petrus hat es erkannt. Er war so ehrlich und hat es zugegeben. Interessant ist dann nach Pfingsten, was dann passiert ist, wo dann das Pfingsterlebnis war und Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat über seine Jünger. Dann war diese Liebe in ihm. Und dann ist ein anderer Petrus sichtbar. Dann war ein anderes Wesen sichtbar. Und jetzt hat sich der Charakter und die Liebe Gottes in ihm manifestiert und konnte der Heilige Geist durch ihn fließen. Ab diesem Zeitpunkt war die Liebe Gottes in ihr Herz ausgegossen. Und erst ab diesem Zeitpunkt waren sie in der Lage, Gottes Liebe für sich selbst zu haben und an andere weiterzugeben. Die Freude, dann das nächste Mal. Freude, Frieden und so weiter. Da wollen wir dann abschließen. Jetzt gibt es nichts mehr. Das reicht für heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.